Dann würde ich sagen, fangen wir an. Milena, ne, ist ja für mich echt ein totaler Zungenbrecher.
Echt?
Also man hat auch immer Melina, also E und I vertauscht drin.
Ja, viele schreiben mich auch mit Melina an. Ganz, ganz oft so. Ja, den fand ich echt schön. Im Nachhinein dachte ich mir so, vielleicht war das gar nicht so schlau. Es ist ein Name, der sehr häufig ja in Osteuropa ist.
Und dann wird es in die osteuropäische Schiene gesteckt, oder warum?
Ja, so viele haben mir nicht geglaubt, dass ich eine deutsche Frau bin und haben mich dann auch erstmal auf Englisch angeschrieben. Und dann musst du wirklich dich irgendwie erstmal beweisen und erstmal länger dabei sein, bis alle verstanden haben, okay, du bist wirklich eine deutsche Frau, trotz diesem Namen.
Gut, da fangen wir jetzt schon an zu plaudern. Ich sage, wir fangen einfach an.
Ja, gut.
Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
Ich freue mich. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Dirty Talk. Heute mit Melina 70H. Hi, grüß dich.
Hi.
So, ich muss noch mal kurz ausholen, weil wir hatten vor mehreren Wochen, als es mit Corona anfing, eine Folge mit der Vika Victoria. Und die hatte erzählt, dass jetzt so ganz viele Neueinsteiger dabei sind, die entweder aufgrund von Kurzarbeit oder weil sie ihren Job verloren haben, gesagt haben, ich mache jetzt auch mal Webcam oder auch aus dem Rotlichtmilieu. Und aus diesem Grund freuen wir uns nämlich, dass wir jetzt jemanden da haben, der jetzt ganz neu eingestiegen ist und erfolgreich ist. Und das ist die Milena 70H aus Hamburg, richtig?
Korrekt, ja, aus Hamburg.
Okay. Ja, 70H, da gibt es dann schon direkt sehr wahrscheinlich ins Gesicht, worum es sich handelt. Du hast ja wahrscheinlich einen Brustumfang von 70 und eine Körbchengröße von H.
So sieht's aus, das hast du gut erkannt.
Ja, ich weiß nicht, ob das jeder sofort erkennt oder ob die denken, 70, die hat irgendwas mit Stuttgart als Postleitzahl zu tun oder was man da sonst noch reindrücken kann. Wir hatten im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen geplaudert, Milena. Du kommst ja ursprünglich beruflich aus dem Rotlichtmilieu und da kursieren ja so ganz, ganz viele Namen. Du hast auch schon ein paar in die Runde geworfen, entweder Nutte, Prostituiere, Hure. Was ist denn ein Begriff, den du okay findest? Oder welchen sagst du, der geht eigentlich gar nicht für jemanden, der käufliche Liebe anbietet? Welcher Begriff ist da überhaupt nicht richtig?
Also ich persönlich bin da ganz entspannt. Also mir ist es ziemlich egal, ob man mich Prostituierte, Nutte, Hure, Schlampe, Fotze nennt. Mir ist es eigentlich ziemlich egal, weil letztendlich beschreibt es für mich alles dasselbe. Also ich habe gerne Sex, ich habe Sex mit vielen Männern und ich bekomme Geld dafür. Und letztendlich ist es egal, welchen Begriff du dafür nimmst. Ich sehe das nicht so schlimm. Ich hatte aber auch Kolleginnen, die gesagt haben, wenn mich ein Mann Hure nennt oder Schlampe, dann fliegt er raus aus meinem Zimmer. Jeder hat eine andere Meinung dazu. Ich bin da total entspannt. Und ich habe einfach auch gemerkt mit der Zeit, dass viele Männer darauf auch stehen, gerade im Bett, also diese Wörter benutzen zu dürfen, weil sie es zu Hause nicht können. Wenn man dann so die Ehefrau Hildegard auf einmal du Drecksfotze nennt, findet Hildegard das halt nicht immer besonders gut. Und das können die dann häufig bei Prostituierten ausleben. Und mir ist es, wie gesagt, ziemlich egal.
Ich denke, als Berufsbezeichnung, wie du sagst, Hure ist für mich so ein altertümlicher Begriff. Da hätte ich jetzt gar nicht gesagt, dass jemand das böse nehmen kann. Das ist auch ganz so raus. Nutte ist für mich schon so ein bisschen abwertend. Und ich hätte so gedacht, so, dass so der normale Begriff dann Prostituierte ist oder Escort Girl oder was auch immer.
Ja, also das ist schon so, die meisten sind ja schon höflich, gerade am Anfang, und dann hört man doch häufiger mal Prostituierte. Man hat aber auch welche, die einschreiben, ey, Nutte, Bock auf Ficken. Also das muss man auch klar so sehen. Es gibt die Schiene und es gibt die Schiene an Kunden, die man hat.
Jetzt sind wir ja bei My Dirty Hobby und häufig wird ja Webcam Girl genau das, ich sag mal, angedicht. Die Leute in der Gesellschaft haben ja zu wenig Einblick und sagen sofort, das wäre Prostitution und haben dann ein gewisses Klischee, genauso wie bei Prostituierten, dass es leider Gottes sehr, sehr viele Schubladen gibt. Also nach dem Motto, ach, die hat bestimmt nichts anderes gelernt oder die muss das machen. Wie war das denn zum Beispiel bei dir? So nach der Schule so dein Werdegang gewesen und wie und wann kam die Entscheidung auch zu sagen, ich habe Spaß am Sex und da kann ich doch ganz gut Geld mit verdienen und das versuche ich jetzt mal.
Also bei mir war das so, ich bin gelernte examinierte Altenpflegerin, ich habe meine mittlere Reife abgeschlossen, ganz normalen Werdegang, habe dann sogar als Stationsleitung auf dem Demenzbereich gearbeitet. Muss aber sagen, mich hat es nicht befriedigt. Also der Job war irgendwann sehr eintönig, es war immer dasselbe. Du bist natürlich viel mit dem Tod konfrontiert, es war sehr frustrierend, deprimiert, das hat mich runtergezogen. Ich hatte wirklich so eine Art kleine Depression, glaube ich. Und ich habe gemerkt, ich bin noch jung. Und ich brauche was anderes. Ich brauche irgendwas, was mich glücklich macht. Ich brauche Abwechslung. Ich mag, neue Menschen kennenzulernen. Und ich hatte halt schon immer sehr, sehr gerne viel Sex. Das ist einfach ganz klar bei mir so. Und die Entscheidung dann wirklich zu sagen, okay, ich lasse meinen Job sein und mache jetzt was ganz Neues, was ganz anderes, war nicht leicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man das von einem Tag auf den nächsten entschieden hat. Bei mir war es so, dass eine sehr, sehr gute Freundin im Escort-Bereich tätig war, allerdings wirklich nur mit meiner Essen gegangen ist und auf Veranstaltung gegangen ist. Also so, ich sage immer, so eine Low-Funktion der Prostitution. Ja, so alles ein bisschen Sutsche. Und sie hat mir gesagt, probier es doch mal aus. Hier gibt es so eine Seite, die heißt Kauf mich. Da kannst du einfach schauen. Da nimmst du ein bisschen Taschengeld, hat man das genannt bei uns am Anfang. Taschengeld-Ladies. Und das habe ich dann am Anfang nebenbei gemacht, neben der Arbeit. Ich habe mich da angemeldet. Ich glaube, ich war 3 Monate angemeldet und habe gar nichts gemacht. Ich habe nur geschrieben. Ich habe mich nicht getraut, ein Treffen stattfinden zu lassen. Und irgendwann war es dann soweit. Ich hatte mit jemandem mich ganz, ganz nett da unterhalten und viele, viele Tage, Wochen Kontakt gehabt. Und dann ist es zu meinem ersten Treffen gekommen, gegen Geld. Und es war halt nicht so schlimm, wie ich dachte. Am Anfang war es total cool. Es war ein ganz, ganz netter junger Mann. Der war noch sehr jung, ich glaube. Aber 28. Und ja, es war ein cooles erstes Date irgendwie gegen Geld. Und dann habe ich das vermehrt gemacht, habe immer mehr Treffen gemacht, bin dann mit den Stunden in meinem Hauptjob runtergegangen, habe dann so eine Mischung aus beiden gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, du verdienst einfach viel, viel schneller, viel mehr Geld. Du bist glücklicher, es macht dir Spaß. Du lernst unglaublich viele tolle Menschen kennen, die du einfach in deinem langweiligen Altenpflegealltag nicht kennenlernst. Und habe dann gesagt, okay, ich steig aus meinem richtigen Job. Und steige aber komplett in die Prostitution ein. Also nicht mehr Escort, sondern komplett in die Prostitution rein.
Das heißt, dieses Portal Kauf mich war eine Mischung aus beiden, dass man einmal Escort, sowas wie Begleitung, Essensbegleitung machen konnte oder auch zu sagen, wir machen ein Sex-Date out, egal ob es jetzt im Hotel oder du besuchst jemanden oder bei dir zu Hause war. Oder wie unterscheidest du jetzt gerade Escort und Prostitution? Wie hast du da die Abgrenzung?
Ja, also Kauf mich ist ein Portal, was glaube ich am Anfang eher so wirklich für Studentinnen, Hausfrauen und Co. gedacht war, die so ein bisschen nebenbei betreiben und sich einfach wirklich, wie man sagt, Taschengeld dazu verdienen wollten. Mittlerweile gibt es da aber auch viele Frauen, die es dann hauptberuflich einfach tun und zum Beispiel bei uns in Hamburg auch auf der Reeperbahn arbeiten und da nebenbei ihre Anzeigen schalten, um aufmerksam auf sich zu machen. Mittlerweile ist Kauf mich sehr, sehr gemischt, aber es ist sehr einfach von der Strukturierung her gemacht, sodass sich wirklich da jeder anmelden kann, teilweise umsonst, also du hast keine Grundgebühr sozusagen. Und das ist natürlich sehr, sehr anlockend, auch für Frauen, die es einfach nebenbei ausprobieren wollen oder auch einfach nur schreiben wollen oder Bilder tauschen wollen. Wenn man später wirklich richtig in die Prostitution einsteigt, dass man auch besuchbar ist und nicht nur einen Gast am Tag im Hotel besucht, sondern einfach mehrere Kunden in einer Apartmentwohnung zum Beispiel empfängt, dann schaltet man meistens auch Werbung auf anderen Portalen. Also dann ist Kauf mich allein nicht mehr so angesagt, das ist wirklich eher für nebenbei. Und dann schaltet man Werbung bei uns in Hamburg, zum Beispiel bei Modelle Hamburg oder ladies.de.
Wie alt warst du dann, als du dich dabei Kauf mich angemeldet hast, wo du gesagt hast, ich probiere das mal aus?
Lass mich überlegen, das war so vor 4 Jahren circa, bin ich angemeldet, ja.
Und wie alt bist du jetzt? Weiß ich nicht, wie alt bist du jetzt? Haben wir noch nicht
drüber gesprochen. Ich bin 28. Ja, dann war ich 24.
Ah ja, okay. Und du hast ja gesagt, war gar nicht so schlimm. Du hattest immer gesagt, dass du sehr gerne viel Sex hast. War das dann auch immer schon so, dass du gesagt hast, ich hatte mit vielen verschiedensten Männern Sex und deswegen passt das eigentlich zu mir? Oder wie kam so der Gedanke, das dann so zu machen?
Ja, genau. Also ich hatte sehr viel Sex. Also ich hatte halt eine ganz lange Beziehung, habe mich dann getrennt. Und nach dieser Beziehung habe ich ganz viel experimentiert. Und ja, ich hatte sehr viel Sex und ja, auch mit sehr vielen verschiedenen Männern. Also ich bin, glaube ich, schon ein bisschen anders. Und irgendwann wurde ich halt auch teilweise von meinen Freundinnen dann dafür ein bisschen doof angemacht. Dass so, ja, das geht so nicht und du kannst nicht immer wieder neun und noch neun. Für die Gesellschaft ist es häufig untypisch, als Frau verschiedene Geschlechtspartner zu haben. Da wird man schon häufig mal doof angeguckt oder angemacht oder kommentiert oder wie auch immer. Und wenn man das als Prostituierte tut, ist es anders. Dann darf man das.
Ja, im Endeffekt muss man sagen, mein Gott, warum nehme ich nicht einfach für Geld?
Ganz genau. Ist
ja so. Obwohl, da werden wir vielleicht gleich auch noch untergehen, ja so dieser private Sex mit Sicherheit ein großer Unterschied ist zu dem beruflichen Sex, was vielleicht auch Emotionen und Gefühle und so weiter angeht. Ist es ja so, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt professionell. Machst du das dann komplett in Hamburg? Ich meine, es gibt ja Möglichkeiten, dass man sagt, ich arbeite in einem Bordell oder ich nehme mir ein eigenes Apartment oder wie früher. Wir waren ja bei alten Begriffen, gab es mal den Begriff der Wanderhure, bist du die Städte abgefahren durch Deutschland und warst in verschiedenen Städten. Wie hat sich das dann so entwickelt?
Das erste Jahr war ich komplett nur in Hamburg am Arbeiten. Das war so eine Apartmentwohnung, da waren wir mit 5 Frauen in der Innenstadtnähe und das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich habe wahnsinnig viele Frauen kennengelernt, weil da die sogenannten Wanderhuren dann da waren, während ich eine feste Hure da war in diesem Apartment. Ich habe unglaublich viele Frauen aus ganz Deutschland, eigentlich aus aller Welt kennengelernt, aus Frankreich, aus Bulgarien, aus Spanien, ganz, ganz viel, aus Kolumbien. Überall her kamen die Frauen und es war ein bisschen komisch für mich. Also sonntags war immer Abreise, sonntags sind dann neue Frauen gekommen und du hast wieder neue Menschen kennengelernt. Und nach einem Jahr habe ich mich entschieden, dass ich das auch probieren möchte und habe allerdings nur in Deutschland gearbeitet und rumgereist, war viel im Rheinland, vor allen Dingen viel in Düsseldorf. Das war so meine Stadt, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe zum Arbeiten. Habe mich ein bisschen durchprobiert durch die Region, auch ein bisschen im Osten. Es ist überall ein ganz, ganz anderes Arbeiten. Die Menschen sind anders und es war interessant, ja.
Jetzt ist es ja so, dass du im Privaten dir immer bewusst den Sexualpartner aussuchst. Und bei dem Beruf ist es ja so, dass du über die genannten Portale dann gefunden werden kannst und jemand dann mit dir Kontakt aufnimmt und sagt, pass auf, Milena, ich bin gerade in der gleichen Stadt und ich hätte ganz gerne einen Termin bei dir und wir möchten gerne ein bisschen Spaß haben. Wie läuft denn sowas ab? Ruft der dann an? Läuft das über Nachrichten, Messenger-Service oder wie ist so diese Kontaktanbahn, wenn da jemand auf deine Anzeige aufmerksam wird?
Also entweder rufen die Herrschaften an oder ganz viele auch über WhatsApp einfach. Also das ist schon so der Standardweg. Manche auch per SMS, aber das ist mir nicht ganz geheuer mit den SMS. Ich weiß nicht warum, ich finde das total oldschool und bin totaler Fan, einfach kurz anzurufen oder halt per WhatsApp. Das geht am einfachsten.
Und dann in dieser Phase kannst du dir oder suchst du dir dann trotzdem die Partner aus? Ich meine, du siehst sie ja vorher nicht. Okay, wenn Sie ein WhatsApp-Vorschaubild haben, du hattest ja gesagt, dein erster Sexualpartner beruflich war jung, war 28. Das heißt mit anderen Worten, du wirst ja als Kunden auch so die gesamte Bandbreite haben. Von einem 18-Jährigen, der mal nie schmutzigen Sex haben will oder zum ersten Mal Sex, bis zu dem älteren Herrn, der auch nochmal Spaß haben möchte. Kannst du oder sortierst du da in irgendeiner Art und Weise aus, auch wie zum Beispiel die Kommunikation abläuft? Oder kann man das in dem Job gar nicht, beziehungsweise also kann man das im Vorfeld nicht, weil ich meine, wenn man sich dann gegenübersteht, mag es ja vielleicht nochmal was anderes sein.
Bei mir war das so ganz klar, der Ton macht die Musik und ich sag mal so, wenn jemand halt mich anschreibt, hey, Bock auf Ficken, habe ich da schon nicht so viel Lust zu. Ich finde einfach ein gewisser Anstand muss trotzdem am Anfang da sein. Man kann guten Morgen schreiben oder guten Tag und auch liebe Grüße hinten ranschieben. Wenn ich das schon lese, hey, Bock auf Ficken, habe ich keine Lust darauf, weil da kann ich mir schon vorstellen, was mich in etwa erwartet und meistens ist das echt irgendwie was ich halt nicht möchte für mich. Ein gewisser Respekt gehört für mich dazu, gerade am Anfang der Kommunikation. Und da kann man schon ein bisschen selektieren. Es gibt aber auch Frauen, die das nicht interessiert. Also da muss halt jeder für sich, glaube ich, seinen Weg finden. Und ich muss sagen, ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, ein bisschen auf mein Bauchgefühl auch einfach zu hören, zwischen den Zeilen zu lesen. Und klar, wenn mich jemand fragt, ey, hey, kann ich dich ohne Gummi ficken? Oder solche Geschichten, solche Anfragen kommen, der würde niemals einen Termin bei mir bekommen, auch wenn er dann danach versichern würde, es ist okay, wenn wir es mit Gummi machen. Dieser Mann würde nie einen Termin bei mir bekommen. Das sind so Dinge, wo man ein bisschen selektieren kann. Dann natürlich hofft man, dass das Profilbild bei WhatsApp einigermaßen stimmt und von dem Adonis aus dem Instagram-Profil geklaut worden ist. Und ich muss sagen, dass ich selten ältere Kunden habe. Nicht, weil ich es nicht will, sondern die werden nicht so aufmerksam auf mich. Ich vermute durch Tätowierung und großes Silikon. Mhm. Man darf nicht vergessen, das ist nicht so deren Zeit. Die stehen meistens doch eher auf natürliche Frauen und eine gute Freundin von mir, die ist sehr, sehr natürlich und die hatte immer ältere Kunden. Also wirklich Ü60 war so ihrs und ich glaube, ich kann das an einer Hand abzählen, was Ü60 war.
Wie würdest du denn so deine Zielgruppe definieren? Weil du sagst, das war nicht deren Zeit. Ist die heutige Zeit denn große Silikontitten, lange blonde Haare oder was würdest du sagen?
Ah, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, dass es sehr gemischt ist. Ich kenne viele Männer, die natürliche Frauen bevorzugen. Und ich kenne aber auch viele junge Männer, die sagen, oh geil, endlich mal große Silikontitten in der Hand. Hatte ich noch nie in der Hand solche Bälle. Geil. So, also ich würde sagen, der größte Teil der Kunden, der ist schon relativ jung bei mir. Und viele auch einfach, die sagen, ich will das einmal probiert haben. Teilweise unglaublich schöne Männer, die ich früher definitiv auch privat, den ich Sex gehabt hätte, so, weil die sehr attraktiv waren. Das sind natürlich keine Stammkunden. Das muss man auch ganz klar sagen. Die kommen einmal und wollen einmal diese Bälle in der Hand haben und wollen ihren in Anführungsstrichen einen Optik-Fick haben, so nennen wir das. Und ja, die sieht man meistens nicht wieder. Die freuen sich, wenn sie es einmal gemacht haben und haben es abgehakt auf ihrer Liste.
Okay. Du sagtest, Silikontitten. Hast du dir die für den Beruf extra machen lassen oder hattest du die einfach vorher schon?
Ich habe sie mir zweimal machen lassen und meine erste Größe hatte ich, bevor ich in den Job eingestiegen bin. Und die zweite OP, das war klar, dass die größer werden sollen. Das war von Anfang an klar, dass es zwei OPs, wenn nicht sogar drei OPs werden. Und nach zwei Jahren habe ich dann die zweite OP gemacht. Das ist jetzt circa 1,5 Jahre her. Und ich plane jetzt die dritte, ja.
Das heißt, bei H, wie viel Milligramm hat man da jetzt so? 800, 1000?
1000.
Nicht so 1000, okay. Ja. Und die nächste Idee ist wie hoch oder weiß es noch nicht?
1500 hätte ich gern.
Und dann ist Cut oder weiß es noch nicht?
Dann ist Cut.
Okay. du hattest gerade gesagt, dass die Leute durchaus manchmal auch sehr attraktiv sind und dass die, du hast gesagt, ihren Optik-Fick dann einmal haben möchten. Da sind wir so ein bisschen, was so privater und beruflicher Sex angeht. Weil einmal ist es ja eine Dienstleistung, wo das Thema Gefühl eigentlich sehr wahrscheinlich gar nicht da ist oder hinten dran ist. Und einmal ist es ja natürlich eher eine intimere Sache. Wie differenzierst du da beruflich, wenn das, sag ich mal, jemand ist, wo du sagst, ja, mit dem hätte ich privat eigentlich gar keinen Sex? Da muss man ja irgendwie, sag ich mal, im Kopf vielleicht irgendwie abschalten. Oder wenn es jemand ist, wo du sagst, boah, der ist aber echt attraktiv, dann kann ja durchaus auf jeden Fall ein sexuell erotisches Gefühl in diesem Termin dann wahrscheinlich auch kommen. Oder sehe ich das jetzt als Mann komplett falsch?
Ich glaube, dass es von Frau zu Frau unterschiedlich ist. Also bei mir ist es so, ich hatte auch Orgasmen auf der Arbeit. Also es ist nicht für mich so, dass es nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Klar verdiene ich mein Geld damit, aber es gibt auch tatsächlich Kunden, mit denen ich wirklich viel Spaß habe und die schaffen, dass ich mehrmals komme in unseren Terminen und die ich einfach auch deswegen sehr, sehr gerne wiedersehe und mich auch wirklich freue, wenn ich die wiedersehe und wieder einen Termin mit denen habe. Also so ist es bei mir nicht, dass ich sage, okay, es ist strikt Arbeit und ich zwinge mich jetzt dazu und ich muss mir 3 Tonnen Gleitgel da unten reinschieben, damit das hier funktioniert. So ist es nicht, aber natürlich, es gibt solche und solche Kunden. Bei manchen ist es einfach wirklich der Job, wo man sagt, okay, ist ein netter Kerl und ich mache ihm jetzt die Freude, dass er dieses Erlebnis mit mir haben kann. Und dann gibt es halt Männer, wo ich mir denke, ja geil, freut mich.
Musstest du oder hast du schon mal jemanden aufgrund von mangelnder Hygiene oder mangelnden Anstand nach Hause geschickt?
Tatsächlich nein. Ich glaube, ich hatte immer sehr viel Glück. Ich weiß nicht, von anderen Frauen und auch andere Geschichten gehört. Ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, einfach echt sehr viel Glück.
Ja, mag vielleicht auch so ein bisschen an dem Bauchgefühl liegen, was du vielleicht gesagt hast. Ja. Aber siehst mir nach, das sind so die klassischen Gedanken, die man dann hat. Manche sagen ja auch, die muss dann mit jedem. Und man sagt, gerade wenn es so in Körperhygiene ist, natürlich wird es dann so sein, dass du sagst, ich habe da übrigens ein Badezimmer, mach dich nochmal frisch. Manchmal reicht das ja dann vielleicht auch nicht. Und du sagtest, du bist gerne in Düsseldorf gewesen, neben deiner Hamburger Zeit. Gibt es sonst noch irgendwelche Städte, wo du sagst, ja, das war irgendwie ganz schön von den Terminen und von den Leuten her? Oder gibt es da überhaupt Unterschiede, dass man sagt, da komme ich persönlich nicht so klar oder da bin ich unheimlich gut klargekommen?
Also was ganz schwierig war, war Köln. Ich weiß nicht, warum, es ist ja super nah an Düsseldorf dran. Das ist ja wirklich ein Witz. Also man fährt da, glaube ich, 20, 30 Minuten mit einem Auto und ist drüben. Köln war gar nicht meins, aber es kann auch einfach, es war wirklich ein heißer Tag. Also es war eine ganz heiße Woche. Wir hatten 40 Grad in Köln im letzten Jahr und Und es war unglaublich heiß und ich hatte ein ganz, ganz kleines Zimmer und ich bin gefühlt weggeschwommen vom Nixtun. Kann auch daran liegen, dass ich da so eine schlechte Verbindung zu habe, aber Köln war für mich so nie wieder, nie wieder. Ich weiß nicht warum, ich kann es dir gar nicht sagen, aber das hat mir da alles überhaupt nicht gepasst. Und ich bin da auch nach 5 Tagen, glaube ich, wieder abgereist und manche waren auch echt toll da. Und die haben sich halt gesagt, komm, beim nächsten Mal in Düsseldorf, dann kommst du da hin und haben die auch gemacht. Aber Köln an sich, also von den Anfragen her, das war ganz, ganz komisch. Also Köln nie wieder.
Ja, okay. Wie ist das allgemein so in deinem Freundes- und Bekanntenkreis angekommen, als du gesagt hast, ich schmeiß meinen alten Job in der Pflege hin und ich werde jetzt Prostituierte? Man merkt man bei der Webcam wird es ja auch häufig, dass sie sagen, viele haben sich abgewendet oder es gibt nur einen kleinen Kreis, der mich unterstützt hat. Ist ja wahrscheinlich vielleicht ähnlich bei dir gewesen.
Ja, also es war ganz, ganz schwierig. Ich hatte ganz lange Gespräche mit meinen Freundinnen. Meiner Familie habe ich natürlich erstmal gar nichts gesagt. Die habe ich erstmal außen vor gelassen. Aber meine Freundinnen waren nicht so begeistert. Die haben es wirklich lange versucht, mir auszureden. Einfach aus dem Grund, dass sie Angst hatten. Dass sie Angst hatten, dass man abrutscht. Man verbindet häufig Prostitution mit doch sehr negativen Dingen wie Drogen, Abrutschen, Zuhälterei, Feiern. Es ist einfach gefährlich für viele im Kopf. Und davor hatten meine Freundinnen einfach Angst, dass ich da ganz schnell abrutsche und es hat lange gedauert. Irgendwann habe ich mich dafür entschieden zu sagen, okay, ich mache es aber trotzdem. Entweder bleibt ihr bei mir an meiner Seite und ich beweise euch, dass ich nicht abrutsche und einfach einen ganz normalen Weg mache und einfach einen Job wie jeder andere auch. So ist es halt für mich und mittlerweile sind die ganz, ganz cool damit und dann wir reden ganz normal darüber. Sie wissen, wie ich bin. Ich bin halt eine sehr offene Person, teilweise auch eine sehr laute Person und ich stehe zu meinem Job. Das wissen die auch. Manchmal schämen sie sich ein bisschen und halten sich die Hand vors Gesicht, aber ist okay.
Ja, aber ich glaube, es ist so, wenn Leute sich damit beschäftigen und wie du sagst, es ist ja eine Dienstleistung und wenn sie das auch im Kopf selber trennen können, zu sagen, da gibt es einmal die Privatperson und das ist einmal ihr Job. Ich meine, über andere Jobs wird ja gar nicht so viel geredet oder geurteilt, aber komischerweise in dem Bereich schon, weil es sehr wahrscheinlich auch ähnlich wie Amateurpornos, wie Webcam, auch Prostitution immer so ein Tabuthema ist ja. In der Gesellschaft. Jetzt ist es ja so, du hast den Job, du hast Freude daran und wie schwierig ist es dann, privat Leute kennenzulernen, die sowas akzeptieren? Ich denke auch so ein bisschen an das Thema Beziehungen. Ist es da schon fast so, dass derjenige entweder in dem Bereich auch zu tun haben muss, egal ob es jetzt im Bereich Erotik ist, irgendwie arbeitet oder dass er auf jeden Fall Erfahrungen im Sinne von Verständnis dafür hat? Weil ich denke, die meisten würden da vielleicht gar nicht mit klarkommen, weil sie sagen, Mensch, selbst wenn ich die jetzt kennenlerne, die hat ja einen Job, wo die tagtäglich mit sich verschiedenen Männern schläft.
Also ich sage mal so, es ist so gut wie unmöglich, einen Mann außerhalb dieser Branche kennenzulernen. Wenn man jemanden kennenlernt und einen Mann erzählt, was man beruflich macht, da hat man gar keine Chance mehr. Also man wird sofort abgestempelt. Ich kann es zum Teil auch verstehen, weil ich weiß nicht, wie ich es finden würde, wenn mein Partner mit 10 Frauen am Tag jetzt mal so übertrieben gesagt Sex hat. Das ist schon, ich glaube, schwer und viele Männer sind dann doch ein bisschen besitzergreifend und wollen einfach das, was ihnen gehört, auch einfach nur ihnen gehört. Und ich glaube, die Prostitutionsnummer ist noch mal schwieriger, als zu sagen, okay, ich drehe Pornos oder ich bin Camgirl, auch das ist schwierig. Aber ich glaube, dass die Prostitution nochmal eine ganz, ganz andere Nummer ist, weil du wahnsinnig intim bist mit sehr vielen Männern.
Ich glaube, so das Thema Gefühl ist da auch was, ne? Weil wenn derjenige, glaube ich, ein bisschen das versteht und sagt, es ist nur ein Job, dann kann der eine oder andere wahrscheinlich damit fein sein, aber weiter sagt, Mensch, das ist ja schon so ein bisschen, und sie sagt mir auch, dass sie an ihrem Job doch dann mal kommt und sagt, der ist ja doch attraktiv, dass so dieses Thema Eifersucht eventuell dann aufkommen kann und natürlich dann schwieriger ist, als wenn man dann Krankenpflegerin oder Altenpflegerin, was vorher ist. Ne? Jetzt ist es ja so in dieser Kontaktaufnahme, du hattest ja gesagt, entweder per WhatsApp oder Telefon, dann kommt dann jemand vorbei und wie kann man sich das vorstellen, wenn du dann entweder in Hamburg oder in einer anderen Stadt bist und hast dein Zimmer? Spielen wir das mal durch. Wir machen jetzt einen Termin auf, wir haben jetzt 12:30. Ich sage, alles super, 14 Uhr, ich komme jetzt vorbei. Wie viele von denen, die sagen, ich komme um 14 Uhr vorbei, stehen denn tatsächlich vor der Tür? Ich könnte mir vorstellen, vorstellen. Da gibt es ähnlich wie im Internet, die erstmal alle die große Fresse haben. Auf einmal dann ganz viele, wenn es dann wirklich um das Treffen geht, kalte Füße bekommen.
Definitiv. Das hat man wahnsinnig oft. Gerade wenn du in einer neuen Stadt bist und die Leute nicht kennst, dann ist es ganz, ganz schwierig. Also da muss man eigentlich gefühlt wirklich die Termine doppelt und dreifach vergeben, in der Hoffnung, dass einer von den 5 Leuten dann kommt. Deswegen war es noch ganz schön, wo ich viel in Düsseldorf und so war, dann hat man halt seine Stammkunden. Da weiß man, die kommen und alles ist gut. Und es ist halt immer das Risiko, wenn du in einer neuen Stadt bist, du kennst die Leute nicht, du weißt nicht, wer wird kommen, wer wird nicht kommen. Das ist ein Berufsrisiko, dass du eventuell auch mal einen Leerlauf dann dadurch hast. Da muss man einfach drüber weglächeln. Darf man nicht persönlich nehmen.
Wie lange sind dann so Termine? Eine halbe Stunde, Stunde oder länger oder kürzer?
Das fängt bei mir bei einer halben Stunde an. Es gibt ja auch Frauen, die das irgendwie für 15 Minuten machen, bei mir bei einer halben Stunde. Und es gibt aber auch Kunden, die wirklich 3-4 Stunden bis zum Overnight-Date dann buchen oder 48 Stunden Buchung.
Der Hintergrund der Frage war ja, wie läuft das dann ab? Ist das sofort, ich mache mich frisch und die Klamotten vom Leib und es geht zur Sache? Oder, ich meine, als Kunde in Anführungsstrichen musst du dich ja auch auf dein Gegenüber so ein bisschen konzentrieren. Man muss ja irgendwie diesen Sprung von Hallo, ich bin der Mario, hallo, die Lena, bis zu dem Kriegen, dass man sagt, ja, jetzt werden wir intim. Und es wird vorher auch alles abgesprochen, was denn gemacht wird. Ich meine, nimm uns mal so ein bisschen mit auf so einen typischen Termin.
Also die meisten erwähnen eigentlich schon vorher, was sie für Wünsche haben. Vor allem, wenn spezielle Wünsche sind. Dann ist das schon wichtig, dass man das vorher erwähnt. Wenn jetzt, keine Ahnung, jemand vorhat, er möchte zum Beispiel gar keinen Sex mit mir, sondern möchte heute nur mit einem Strap-on durchgenommen werden und mir das vorher nicht sagt, ist das ein bisschen schlecht. Ich muss mich da ja schon auch irgendwie darauf einstellen, um zu wissen, was wir heute tun. Grundsätzlich, jeder ist einfach verschieden und ich glaube, es ist einfach die Aufgabe einer Prostituierten, einfühlsam zu sein und zu merken, was dein Gegenüber möchte. Du kannst nicht immer vorher erwarten, dass derjenige dir sagt, okay, ich stehe auf harten Sex, ich will dich beschimpfen, ich will die Drecksau rauslassen und der Nächste möchte eher Girlfriend-Sex und kuscheln und einfach Zweisamkeit haben. So, das gibt es einfach tatsächlich sehr, sehr häufig. Viele denken immer, es geht um den schnellen Fick, das ist nicht so. Ich habe wahnsinnig viele Kunden, die sich einfach nach Zweisamkeit sehen und da muss man ein bisschen ein Feingefühl entwickeln und grundsätzlich ist es immer so, wer zu mir kommt, muss als erstes ins Bad. Da führt kein Weg dran vorbei, Mundspülung und Co. Da machen sich auch ganz viele immer lustig über mich, weil ich immer meine Plastikbecher im Puff habe und das Erste, was ist, man kriegt einen Plastikbecher mit dieser Mundspülung in die Hand. Ist vielleicht ein bisschen abschreckend. Ich glaube wirklich, manche denken sich, hat die Alte einen Schaden? Ich bin zum Ficken hier, nicht zum Zahnarztbesuch, aber das ist ganz wichtig. Wichtig für mich Mundhygiene und auch Hände waschen, gerade mit Seifen, die auch wirklich desinfizierend wirken, da auch nochmal Hände desinfizieren. Ich bin jemand, der ganz viel Wert auf Sauberkeit legt. Das ist so der erste Gang und meistens übernehme ich einfach alles. Also gerade am Anfang, die neu bei mir sind, die sind schüchtern, sind aufgeregt und dann nimmt man die einfach ein bisschen an die Hand und versucht währenddessen zu merken, was derjenige möchte und in diese Richtung entwickelt sich das. Das nimmt einfach seinen Lauf. Also man kann das nicht planen vorher oder das geht einfach nicht.
Das heißt, da wirst du ja entweder schon im Vorfeld gehabt haben oder durch den Beruf entwickelt auch eine sehr, sehr große Menschenkenntnis. Weil wenn du jetzt irgendwie sagst, ich spüre, der will vielleicht einfach mal in den Arm genommen werden, weil er keine Zweisamkeit mehr hat. Der will einfach mal ein paar Minuten im Arm liegen und das Gefühl von Geborgenheit haben. Oder es kommt derjenige, wie du es gerade gesagt hast, ich will mal meinen Optikfick haben und danach mache ich die Hose zu und gehe wieder. Da muss man ja schon merken, wie derjenige sich gerade gibt und dann auch sagen, ja, der geht sie wahrscheinlich in die und die Richtung. Ja. Du hast gerade was angesprochen, was glaube ich ganz wichtig ist, weil das will der jetzt Girlfriend-Sex oder soll ich ihn mit dem Strap durchgehen? Das geht so in die Richtung Dienstleistung. Was sind denn da so deine Tabus gewesen? Weil ich meine, wenn da einer mit ganz abstrusen SM-Vorstellungen kommt, dann sagst du, hey, sorry, da bin ich aber eigentlich die Falsche. Oder wenn einer sagt, ich mache das und das, dann sagst du, ja, da bin ich vielleicht auch nicht die Richtige.
Also für mich war immer ganz klar, es gibt diesen harten, dominanten Bereich. Und ich finde, da muss eine Frau wirklich geschult drin sein, weil ich sonst gefährlich finde. Gerade so Sachen wie Atemreduktion und Co., da sollte nicht jeder ran. Da sollte man wirklich wissen, was man tut. Und da habe ich einfach gesagt, das möchte ich nicht, dieses Risiko eingehen, weil es kann wirklich zu gefährlichen Situationen kommen. Also alles, was harter SM-Bereich war nichts für mich, sei es passiv noch aktiv. Das waren ganz klare Tabus. Natursektgeschichten immer nur aktiv, nie passiv. Das war auch nicht so meins. Alles, was mir wehtut, alles, was mir Schmerzen macht, das war auch definitiv tabu. Man muss halt einfach auch auf sich achten in dem Job.
Was gab es denn so an Storys, Anekdoten? Beide Extreme wird es wahrscheinlich Termine gegeben haben, die ganz, ganz toll waren. Aber fangen wir vielleicht mal mit den Negativen an, wo du sagst, da ist irgendwie eine Story passiert oder da ist irgendwie was Lustiges passiert. Dass sich das einer keinen hochkriegt, wird wahrscheinlich auch mal passiert sein, weil er viel zu aufgeregt war, weil er auf einmal dich dann doch gesehen hat und sagte, ja scheiße, jetzt muss ich funktionieren, ich will aber eigentlich. Aber ich war noch nicht in der Situation. Aber was ist so, wo du sagst, das ist mir vielleicht irgendwie negativ oder lustig im Hinterkopf geblieben bei den Terminen, die ich hatte?
Weißt du, das Ding ist, da gibt es bestimmt so einiges, aber ich muss ja auch immer so ein bisschen gucken, dass ich die Diskretion meiner Kunden bewahre. Und ich glaube, wenn ich dir jetzt diese 1, 2, 3 Geschichten erzähle und diese Leute sich den Podcast anhören, dann wissen sie genau, dass sie gemeint sind.
Das soll natürlich nicht sein, genau.
Und deswegen, glaube ich, lassen wir die Frage einfach zur Diskretion für meine ganz lieben Kunden.
Aber wie ist das zum Beispiel? Gehen wir vielleicht mal auf den Hänger am Anfang an wegen Nervosität, dass einer vielleicht gar nicht so das gewohnt ist, zu einer Prostituierten zu gehen und hat dich dann irgendwie gesehen und das ist derjenige, der sagt, Mensch, ich möchte mal so richtig schön große Brüste haben und ein Mädel, die tätowiert ist mit langen blonden Haaren, das möchte ich mir jetzt erfüllen. Und dann passiert das dann auch einmal. Du darfst es jetzt haben. Und dann ist er vielleicht so nervös, dass er in dem Augenblick nicht funktioniert. Wie gehst du dann damit um? Wie sagt man, Mensch, mach dir keinen Stress, wir trinken jetzt nur einen Kaffee, kommst du nächstes Mal wieder oder wie läuft sowas ab?
Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel Zeit ich natürlich habe. Wenn jetzt jemand eine halbe Stunde gebucht hat, dann ist es arg schwierig, weil jemanden in einer halben Stunde von so einem nervösen Punkt herunterzuholen, ist ganz, ganz schwierig, so gut wie unmöglich, ehrlich gesagt. Wenn ich eine Stunde Zeit habe, dann schaffe ich das immer. Also es ist selten der Fall da gewesen, dass ich es nicht geschafft habe, weil ich glaube, ich schon ein Mensch bin, der sehr, sehr einfühlsam sein kann und auf mein Gegenüber eingehen kann. Den kriege ich aber eine halbe Stunde, ist es sehr schwierig, weil der Mann immer die Zeit im Kopf dazu hat. Und wenn man nur eine halbe Stunde gebucht hat, dann weiß er genau, okay, scheiße, ich kriege keinen Hoch, okay, scheiße, ich habe nur noch 20 Minuten. Und automatisch steigert sich dein Drucklevel noch höher. Also da kann ich gar nichts mehr machen. Ne? Mhm. Da kann ich noch so lieb sein und noch so gut zureden und noch so viel mit meinen Reizen spielen. Da ist der Punkt dann drüber. Da ist vorbei meistens.
Das heißt, an der Stelle hat er persönliches Pech gehabt, hat dich für eine halbe Stunde in dem angenannten Beispiel gebucht und kann dann irgendwann anders nochmal wiederkommen.
Ja, leider ja.
Jetzt drehen wir das Rad nochmal ein bisschen weiter. Du hast gesagt, du bist so vor 4 Jahren so eingestiegen, dann bist du ein bisschen durch die Lande gereist und dann begann das Jahr 2020 und auf einmal gab es den Lockdown und die Einnahmequelle war weg. So, viele würden sagen, ja, ist ja dann naheliegend, dass man sagt, ich schaue mich um, wie kann ich denn im Bereich Erotik anderweitig mein Einkommen erwirtschaften? Wie war bei dir dann so die Überlegung oder wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, gut, jetzt muss ich mir, ich weiß nicht, wie lange das mit dem Lockdown ist, irgendwas suchen, was mir auch Spaß macht, was vielleicht auch im ähnlichen Bereich ist und wie bist du dann zu MyDeutsche Hobby gekommen?
Ja, also erstmal habe ich gar nichts gemacht. Ich glaube, ich saß einen Monat gefühlt nur zu Hause und hatte echt eine leichte Depression und dachte irgendwie, das kann hier doch gerade alles nicht wahr sein, das ist doch alles ein schlechter Witz. Habe dann auch irgendwie nicht so daran geglaubt, dass das lange anhalten wird. Also ich war der festen Überzeugung, das geht hier jetzt auch bald mal wieder los. Als ich dann merkte, dem ist nicht so, im Gegenteil, war klar, es muss eine Lösung her und für mich war der Weg zurück in die Altenpflege keine Option. Also irgendwann ist das vielleicht eine Option, aber nicht jetzt. Das war für mich ganz klar. Ich liebe Sex, ich habe Spaß daran, ich will nicht zurück, mich um alte Menschen kümmern, auch wenn ich das ganz toll finde und dann soll überhaupt nicht negativ sein, aber für mich ist es nichts mehr. Und My Dirty Hobby, ich glaube, bevor ich mit dem Escort angefangen habe, habe ich mich dort schon angemeldet gehabt, weil ich damals nicht so ganz wusste, als ich mit der Pflege aufhören wollte, wo meine Reise hingeht. Und ich hatte mir damals da ein Profil gemacht, war aber tierisch überfordert mit der Seite. Muss ich ehrlich sagen, ich hatte da versucht, ein Video hochzuladen. Ich habe es nicht verstanden, was die von mir wollten. Da dachte ich so, nee, das mache ich hier nicht. Ne? Also da habe ich keinen Bock drauf, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann dachte ich mir, okay, du warst da ja schon angemeldet. Schau mal da rein, was geht da gerade ab? Dann überlegt Cam, mit der Cam war ich mir dann gar nicht sicher, macht My Dirty Hobby das überhaupt? Ich wusste immer nur über die Filme Bescheid, gar nicht über die Webcam. Und habe mich da erstmal so ein bisschen durchgefuchst und überlegt, kann ich mir das überhaupt vorstellen? Das ist ja doch was anderes, wenn ein Video von mir im Internet ist, als meine Werbung mit Bildern. Das ist was ganz, ganz anderes. Und ich habe ein bisschen überlegen müssen, ob es überhaupt okay für mich ist, weil einmal im Netz und man bleibt ja auch da, ne? Muss man ja auch mal so sehen. Und habe mir dann letztendlich gedacht, mein Gott, so viele kennen schon meine Titten in Deutschland. Das ist so.
Okay.
Das kommt jetzt auch nicht mehr drauf an.
So viele, das heißt, das vielleicht nochmal, bevor wir da weitermachen. Wenn du dann eine Woche irgendwo in so einem Apartment bist, mir fehlt da die Vorstellungskraft, aber viel, ja, nennst du sie Kunden? Ja, ne?
Ja.
Wie viele Kunden hat man denn dann so im Schnitt in der Woche beziehungsweise am Tag?
Aber das ist schwierig zu sagen. Es kommt halt natürlich darauf an, wie lange deine Buchungen sind. Wenn ich in Düsseldorf bin, dann habe ich ganz viele mit langen Buchungen. Dann hast du dementsprechend weniger Kunden. Ah, wenn du jetzt Kunden hast, die dich 3 Stunden buchen, dann triffst du höchstens 2 am Tag, weil danach bist du kaputt. Du bist einfach gar nicht körperlich, sondern vom Kopf her bist du halt auch irgendwann kaputt. Na, du musst dich ja immer wieder auf dein Gegenüber einlassen. Und,
ja, das zieht auch Energie, ne? Auch nur das Unterhalten, also jetzt nicht nur das Körperliche.
Ganz klar, ganz klar. Also du musst dich ja immer wieder darauf einlassen und jeder Mensch ist anders und möchte über andere Dinge reden und manche wollen sich dann mit mir über Politik unterhalten und ich Blondchen bin dann auch nicht immer so aktiv dabei und dann muss ich mich schon anstrengen, mit meinen Köpfchen dahinterher zu kommen. Mhm. Und dementsprechend ist es sehr variierend. Natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel im Laufhaus in Hamburg arbeitest, dann ist es eine ganz, ganz andere Kundenzahl, als wenn du im Apartment in Düsseldorf arbeitest.
Ja, okay, dann hast du eher die Halbstundentermine hintereinander sehr wahrscheinlich. Ja. Und ja, klar, wenn du das auf 3 Stunden, dann irgendwann ist der Tag natürlich dann auch zu Ende. Das heißt, du bist so, wenn du sagst, einen Monat, wahrscheinlich so im Mai oder Juni angefangen, dann bei My Dirty Hobby aktiv zu werden, richtig?
Ja, ich glaube im Mai, ja.
Okay, so und dann hast du erstmal einen Film gedreht oder hast du einfach mal die Webcam angeschlossen? Wie war denn so der Anfang?
Ich überlege gerade, das ging halt alles wahnsinnig schnell. Also da kommst du ja gar nicht hinterher. Das war ja zack, 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 zack. Ich muss jetzt was tun, ich lege jetzt hier los und ich glaube, ich habe mein Köpfchen auch gar nicht eingesetzt. Ich habe einfach getan. Wenn ich jetzt so im Nachhinein mein Profil betrachte, so die meisten Frauen fangen mit einem Vorstellungsvideo an. Ich habe ja einfach mal alles übersprungen, weil los geht's. Also gar nicht das Gehirn eingeschaltet so im Nachhinein. Vielleicht wollten die Leute mich auch erstmal kennenlernen, aber okay. Ich glaube tatsächlich, ich war zuerst in der Webcam. Ja, und es war ganz, ganz schwierig für mich. Also ich war mit der Technik total überfordert, total. Meine Lichtanlage hat gesponnen, das war alles dunkel, das Bild, man hat nur Rauschen gehört, meine Internetverbindung war einfach alles kacke irgendwie gefühlt in der ersten Webcam. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mich da so wirklich jetzt auf ein Level bewege, wo ich sage, yes, ist alles gut. Ich mache sie einfach an, alles ist eingestellt, alles ist okay, ich weiß, wie es läuft. Das hat schon ein bisschen gedauert. Also ich wurde halt wie ins kalte Wasser geschmissen. Ne? So wie viele Frauen wahrscheinlich auch, die fangen ja einfach an. Und mit den Videos, ich glaube, mein erstes war ein Solo-Video. Auch, ich glaube, totale Scheiße. Also ich habe es auch mittlerweile gelöscht, weil das ist von der Videoqualität einfach grottenschlecht. Total dunkel, ohne die richtigen Lichtverhältnisse, mit dem Handy gefilmt und also total miserabel. Gott sei Dank hat es niemand schlecht bewertet. Ich fand es ganz, ganz süß, dass es so aufgenommen wurde.
Vielleicht war dieser Hobby-Charakter dann, als wenn es wirklich jemand für jemanden persönlich gefilmt hat und es ist per WhatsApp geschickt hat oder so. Ja. Vielleicht war das dann so der Erfolg. Hast du denn vorher im Privaten schon mal dich beim Sex gefilmt oder war das vielleicht auch im Beruflichen vorher, dass es jemand sich gewünscht hat, das mal zu filmen oder so? Oder war das ganz neu bei dir?
Nee, also ein paar meiner Kunden haben es gefilmt. Also das habe ich als Service angeboten. Man durfte mich dabei filmen gegen einen genannten Aufpreis. Und das nennt man bei uns dann halt Extras, die man dazu bucht. Und von daher war das jetzt nicht so neu für mich. Aber da war es natürlich auch so, da war es mir jetzt nicht so wichtig, ob ich gut darauf aussehe. So letztendlich hat derjenige ja einfach nur das Date mitgefilmt. Also da lief meistens die Kamera einfach mit. Dann wurde die mal rangeholt für einen Blowjob, damit der ein bisschen näher dran ist und dann war es gut. Es ist jetzt natürlich was ganz, ganz anderes, wenn dich so viele Leute sehen, als wenn nur der dich sieht, mit dem du sowieso Sex hattest.
Ja, so und dann bei dem Drehen ist es dann jetzt so, viele haben ja User-Drehs, manche haben feste Drehpartner. Wie ist das bei dir? Da könnte man sich ja vorstellen, dass du durchaus für verschiedenste Drehpartner offen bist. Wie handhabst du das jetzt momentan, wo ja noch nicht alles so gelockert ist? Hast du wahrscheinlich einen festen Drehpartner oder wie läuft das momentan so ein bisschen bei dir ab?
Also ich habe 2 feste Drehpartner, mit denen das ganz gut läuft. Das hat sich jetzt eingespielt mit den beiden und User-Dreh habe ich einen tatsächlich schon gemacht und das ist auch weiterhin geplant. Also das wird weiterhin bleiben.
Wenn du es jetzt so betrachtest, deinen Job als Prostituierte und jetzt mit der Webcam und dem Film, inwiefern hilft dir denn dein vorheriger Job da vielleicht sogar weiter? Weil du bist ja jetzt in sehr kurzer Zeit, wenn man so bei My Dirty Hobby gibt es ja dann auch immer Webcam-Rankings und Video-Rankings, bist du schon oben platziert. Ne? Das heißt, es ist definitiv gut angenommen. Meinst du, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass du in dem Bereich vorher gearbeitet hast? Oder was meinst du, woran liegt das?
Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, dass arg viele meiner Stammkunden mich nach oben gepusht haben, mir geholfen haben dabei, weil die einfach mich vielleicht auch vermissen und gerade okay, bevor ich gar nichts von Milena habe, schaue ich mir jetzt mal die Videos an oder komme in die Webcam. Ich glaube, das ist ein Teil, der mich einfach schon mal nach vorne gebracht hat, sodass mich einfach die User von MDH überhaupt auch wahrgenommen haben. Und natürlich bin ich erfahrener vielleicht als jetzt eine 18-Jährige, die gerade anfängt, aber die hat dafür ihre anderen Vorzüge einfach. Das muss man dann auch so sehen. Ich bin jetzt nicht mehr die Jüngste für die Branche und ich glaube, mein Vorteil ist wirklich, dass ich viel, viel sexuelle Erfahrung habe und weiß größtenteils, was der Mann will und mich da auch schnell darauf einlassen kann. Ich merke meistens nach ein, zwei Sätzen, in welche Richtung es geht, ob direkt in den dominanten Bereich geht, in den Cuckold-Bereich geht. Das merke ich meistens nach ein, zwei Sätzen. Ich glaube, das kann ein Vorteil sein und ich glaube, ich bin fest überzeugt, dass meine Titten ein Vorteil sind. Ich glaube daran ja einfach.
Bevor wir darauf nochmal eingehen, du hast ja gesagt, in der Cam, und das ist ja so das Thema Menschenkenntnis, du merkst relativ schnell, in welche Richtung es geht. Also da muss ja sagen, dieser persönliche Kontakt aus dem Beruf vorher wird dir ja unheimlich geholfen haben. Und wir hatten ja auch über Optik gesprochen, was momentan vielleicht so ein Schönheitsideal ist oder wo Männer jetzt als Oberbegriff drauf abfahren oder wo das Klischee-Denken ist, wie jemand, der Pornos dreht oder der als Prostituierte arbeitet, aussieht. Dann kommen vielleicht genau die Argumente tätowiert, große Brüste, lange blonde Haare, ne, und vielleicht noch ein paar andere Dinge, die du ja auf den ersten Blick dann erfüllst. Du sagtest aber auch, es gibt dann wieder ganz viele, die sagen, ich möchte eher so das Natürliche haben. Nur mein persönliches Empfinden ist ja so, dieses Ideal, was sich da jetzt gebildet hat oder wo viele drauf anfangen, was die Masse vielleicht eher will, das hat dann vielleicht ja einfach auch mehr Erfolg. Ne? Und deswegen ist es ja auch so, dass man sagt, ja gut, große Brüste. Ich als Mann denke immer, die Leute, die sagen, sie mögen keine großen Silikonbrüste, die hatten noch nie eine Frau mit Silikonbrüsten. Das ist so wie, nein, aber das ist doch so wie die Leute, die unheimlich dick sind, die dann sagen, ich bin unheimlich zufrieden mit meiner Figur, dass sie sich nicht eingestehen wollen. Jetzt hast du ja den Vergleich, du hast ja selber gesagt, es gibt welche, die hatten das noch nie und wollen einfach mal wissen, wie sich denn so eine Silikonbrust anfühlt. Was hast du denn da für Erfahrungen? Gab es überhaupt welche, die gesagt haben, oh nee, das fühlt sich ja überhaupt nicht gut an, finde ich ja doof, ich will lieber Naturbrüste haben? Nein, oder?
Also doch, tatsächlich hatte ich welche, die das gar nicht toll fanden. Ich habe da eine Erfahrung auch mit jemandem gehabt, der dann gesagt hat, ja, ich dachte, du hättest Naturbrüste und ich bin ganz enttäuscht, dass das jetzt Silikon ist. Ja, was da los war, weiß ich auch nicht, aber war der Meinung, ich habe Naturbrüste und als er dann ankam, war er enttäuscht, dass es halt Silikon ist.
Aber das sieht man doch, wenn man nicht ganz doof ist, oder?
Ja, also ich bin der Meinung, man sieht es und ich glaube, bei der Größe würde schon hängen dann irgendwie so ein bisschen.
Genau, ich glaube, da mal kurz eingeschoben, eine Frau, die sich ja auch dafür entscheidet, die Kronbrüste zu haben, die sagt ja nicht, das soll aber so aussehen, dass es keine sind. Weil es soll ja gerade so aussehen, weil ich die ganz gerne haben möchte. Und ich glaube, wenn man als Mann oder auch als Frau nicht ganz blöd ist und sieht Bilder, ich glaube schon, dass du da eine relativ hohe Trefferquote haben müsstest, ob es gemachte Brüste sind oder nicht. Und wie du schon sagst, wenn du da, wir hatten gerade darüber gesprochen, 1000 Gramm pro Seite hast und wenn dann trotzdem der Bleistifttest noch funktioniert, dann muss man sagen, zähl mal eins und eins zusammen, so ungefähr. Genau. Ja, aber okay, gab es also durchaus, dass einer gesagt hat, ja Mist, scheiße, ich dachte, die werden Natur und jetzt sind sie doch nicht wabbelig und hängend.
Ja, ja. Doch, da gibt es schon so ein paar, die auch sagen so, ja, nee, Silikon ist nicht so meins und auch danach nicht überzeugt waren. Also nicht jeder mag es. Das muss man, die Mehrheit, ja, also die zu mir kommt, ganz klar, es ist komisch, wenn jemand zu mir kommt und dann sagt, ja, also eigentlich stehe ich halt auf kleine Brüste und Natur. Gab es aber auch, aber das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Also ja. Der größte Teil, der zu mir kommt, der mag das und ich glaube auch der größte Teil, der mich jetzt sieht, der mag große Brüste. Mhm. Also ich glaube, jemand, der wirklich auf eine Skinny, mit, also ganz schlank also und Natur, der guckt sich mich nicht an. Würde ich auch nicht verstehen, warum.
Du sprichst das schon richtig an. Ne? Jeder hat natürlich andere Vorlieben. Wenn man sich so hinterfragt, das finde ich toll, einer steht auf, was ich, schlanke, lange Beine. Einer findet, was ja jetzt momentan so ist, einen großen, runden Hintern toll. Und andere sagen wieder, kann ich irgendwie gar nichts mit anfangen. Ne? Große Brüste, okay, aber warum muss ich mir noch Silikon in den Popo pflanzen? Weil das ist ja ein fetter Arsch, den will ich ja nicht haben. Ja, also, und andere sagen wieder, finde ich total klasse und ich will vielleicht glatte Brüste haben. Dann ist es natürlich gut, dass auch in dem Beruf oder auch in der Cam so viele verschiedenste Mädels gibt. Das ist genau. Auf jeden Fall erstmal rein optisch man sich vielleicht das suchen kann, was man erotisch findet. Und natürlich muss das Zwischenmenschliche auch ein bisschen funktionieren, dass man mal ein paar Sätze miteinander austauschen kann. Und ich bemerke gerade schon, dass wir mit der Zeit so fortgefahren sind, dass wir nämlich unsere ganzen Hörer so ein bisschen auf die nächste Woche vertrösten können, wenn es darum geht, wie denn die Kunden in der Cam reagiert haben. Du hattest es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ja da auch ein paar Leute dich dann dort wieder besucht haben und wie es dann auch in der Zukunft dann mit dir aussieht, ob das jetzt so ist, dass wenn der Lockdown wieder vorbei ist, dass du dann bei MDH wieder verschwindest oder ob du das dann parallel machst. Also da werden wir jetzt nochmal den Spannungsbogen aufbauen und alle auf die nächste Woche Freitag vertrösten. Ich danke dir schon mal für die erste Episode. Ja,
war sehr gerne.
Sehr sympathisch. Und wenn du magst, kannst du zum Abschluss der heutigen Episode noch ein, zwei Sätze an deine Kunden und an deine MyDirtyHobby-Fans und Abonnenten richten. Dann sind wir leider auch schon durch für diese Woche.
Ja, also ich möchte auf jeden Fall allen ganz, ganz lieb danken, meinen Kunden sowie auch den MDH-Usern, dass ihr mich da so unterstützt und mich auch alle ganz toll da aufgenommen habt, mir geholfen habt, mir nicht böse wart, wenn ich mal wieder Technikprobleme hatte und dass ich einfach ganz, ganz toll aufgenommen worden bin. Und dafür möchte ich einfach an alle ganz lieb Danke sagen und auch an meine Kunden, die mich weiterhin dort in der Cam besuchen und mich nicht einfach links liegen lassen haben.
Ja, sehr sympathisch. Danke. Tschüss, bis zur nächsten Woche.
Tschüssi.
Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.